Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir heute Morgen wieder zusammen sein können, um Gottesdienst miteinander zu feiern. Und ich möchte, dass wir heute ein Thema miteinander betrachten, nämlich Vertrauen. Und wir wollen dieses Vertrauen in verschiedenen Facetten beleuchten. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen deine Bibel aufzuschlagen. Ich lese den Text nach der Übersetzung Neues Leben Bibel. Werft euer Vertrauen nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll, und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Was ist nun also der Glaube? Er ist das feste Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Vater, und ich möchte dich jetzt bitten, dass du dieses Wort an uns segnest, dass du es uns erklärst und dass du es lebendig machst in unseren Herzen. Amen. Vertrauen. Der erste Punkt, den wir anschauen wollen, ist ein Vertrauen auf ein Ziel. Es heißt hier, werft, eigentlich ist in der Übersetzung, ich habe das etwas anders gelesen, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Wir werden das nachher gleich nochmal miteinander anschauen. Der Zusammenhang, in dem dieses Wort gesagt wird, ist, dass die Menschen, an die dieser Brief geschrieben wurde, verfolgt wurden um ihres Glaubens willen. Die Empfänger dieses Briefes waren Christen geworden und sie waren beschimpft worden, beleidigt worden. Und der Schreiber dieses Briefes, der macht ihnen Mut und sagt, werft euer Vertrauen nicht weg. Manche kamen sogar ins Gefängnis, manche wurden eingesperrt, manche wurden beraubt ihres Besitzes. Aber er schreibt hier, ihr habt das alles mit Freude ertragen, weil ihr wusstet, dass ihr in Jesus etwas viel Besseres habt. So, die Leute, an die hier geschrieben wurde, die haben darauf vertraut, dass es sich lohnen wird, an Jesus festzuhalten. Und ich möchte, dass wir uns mal vorstellen, wenn wir auf einer Wanderung sind. So, wir haben ein Ziel, wir möchten irgendwo hinwandern. Und wir sehen vielleicht diese Hütte vor uns oder wir sehen sie vielleicht auch nicht vor uns. Aber wir wissen, dass diese Hütte kommen wird. Und wir wissen, dass diese Hütte, dass wir da irgendwelche Erfrischungen haben können, dass wir das essen können oder vielleicht, dass wir dort übernachten. Und wir wissen, dass es sich lohnt, bei diesem Ziel anzukommen. Und deswegen geben wir nicht auf. Wir bleiben nicht unterwegs stehen, sondern wir machen weiter, weil wir wissen, wir wollen das Ziel erreichen. Und wir vertrauen, dass das, was wir an diesem Ziel haben wollen, dass wir das bekommen werden. Und das ist das, was die Leute, an die dieser Brief geschrieben worden ist, was die erlebt haben und was sie gemacht haben. Sie haben darauf vertraut, dass sie am Ende am Ziel ankommen werden. Und deswegen haben sie nicht aufgegeben. So, das ist dieser erste Punkt, den wir miteinander anschauen wollen, wo hier davon die Rede ist, dass wir Vertrauen haben auf dieses Ziel. Und bevor wir in diesem Text ein Stück weitergehen, möchte ich einen kurzen Einschub machen von etwas, was eigentlich in diesem Text nicht wirklich gemeint ist, aber worauf wir das auch beziehen können. Und zwar möchte ich uns Mut machen, dieses Wort auch auf unsere Beziehungen zu übertragen. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat diese Zeilen offensichtlich nicht geschrieben, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, sondern hier geht es schon, wir werden das oder haben das ja auch schon gehört im Text, werden das nachher auch noch sehen, hier geht es um unsere Beziehung zu Gott. Und trotzdem können wir das sehr, sehr gut auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen übertragen. So, er sagt hier, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Belohnung. Vertrauen hat eine Belohnung. Und wenn wir das in Bezug auf Gott setzen, ist uns das dann nicht klar. Aber wir können das auch in Bezug auf die menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen sehen. Wenn wir Beziehungen haben, dann werden die ohne Vertrauen nicht funktionieren. Vertrauen ist sozusagen das Öl in unseren Beziehungen. Wenn dieses Vertrauen fehlt, dann reibt es, dann läuft es nicht rund. Aber wenn Vertrauen da ist, dann können wir einander ganz anders begegnen und die Beziehungen laufen sehr viel besser. So, ohne Vertrauen kann man Beziehungen haben. Aber diese Beziehungen sind anstrengend. Diese Beziehungen sind nicht wirklich rund. Diese Beziehungen sind nicht wirklich so, dass wir uns loslassen können, dass wir uns freuen können an diesen Beziehungen, sondern die sind anstrengend. Vielleicht kennst du solche Beziehungen oder hast sie selber. Und wenn dieses Vertrauen fehlt in einer Beziehung, dann sind wir immer im Überlegen, was meint der andere? Wie könnte das gemeint sein? Will der mir vielleicht irgendwas Böses? So, wenn wir Vertrauen haben, dann können wir entspannt sein, auch in Beziehungen. Und wenn wir kein Vertrauen haben, dann ist es immer anstrengend. Wir müssen immer mit einem Ohr hören, müssen immer aufpassen, ob wir nicht vielleicht über den Tisch gezogen werden, ob der andere uns vielleicht irgendeine Falle stellt oder sonst irgendwas. Aber wenn wir Vertrauen haben, dann können wir in solchen Beziehungen entspannt sein. Misstrauen treibt uns um. Misstrauen lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Aber Vertrauen gibt uns eine gute Basis für unsere Beziehung. Wenn wir dem anderen nicht vertrauen, dann unterstellen wir ihm auch Schlechtes. Das, was der andere mir gegenüber sagt oder wie er sich mir gegenüber verhält, das werde ich interpretieren, womöglich als was Negatives. Ich werde mir überlegen, was könnt ihr damit Schlechtes tun oder wie könnt ihr mich damit angreifen? Und weil ich das negativ interpretiere, werde ich eventuell auch Dinge, die gar nicht böse gemeint waren, schlecht interpretieren. Und das schürt natürlich mein Misstrauen und deswegen ist es so eine Abwärtsspirale, wo es in der Beziehung eigentlich immer schlechter geht. Umgekehrt, wenn ich dem anderen vertraue, wenn ich sage, ich glaube einfach, dass du es gut mit mir meinst, dann ist das, was der andere mir gegenüber sagt oder wie er sich mir gegenüber verhält, das werde ich positiv interpretieren. Ich werde ihm glauben, dass er es gut mit mir meint und es wird mein Vertrauen zu ihm stärken und deswegen haben wir hier eine Aufwärtsspirale. Und so möchte ich dir Mut machen, dass du Vertrauen investierst in Beziehungen. Nun, ich möchte ganz ehrlich sein, natürlich wird dieses Vertrauen nicht immer sich auszahlen. Wir werden nicht immer feststellen, dass dieses Vertrauen berechtigt war. Wir haben es mit Menschen zu tun und natürlich werden uns Menschen hin und wieder auch enttäuschen. Aber ich glaube persönlich, dass es das wert ist, dass wir hin und wieder eine Enttäuschung erleben, weil wir Vertrauen investiert haben, als dass wir immer enttäuscht werden, weil wir von Anfang an gleich gar kein Vertrauen investieren. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, investier Vertrauen in die Beziehungen. In die Beziehungen, in die ganz engen, in deiner Familie, mit deinem Ehepartner, zu deinen Eltern, zu deinen Kindern. Vielleicht schaffst du es auch an deinem Arbeitsplatz. Und ich möchte dir Mut machen, dieses Vertrauen zu investieren, damit diese Beziehungen besser werden, damit sie in diese Aufwärtsspirale kommen, damit es da vorwärts geht. Wie gesagt, der Gewinn ist nicht garantiert, aber ich persönlich würde sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du, indem du Vertrauen investierst, am Ende sehr viel besser dastehst, als wenn du mit Misstrauen durch die Welt gehst. Wir haben das kürzlich gehört in der Predigt, wo Präses Johannes Justus gesagt hat, dass wir, wenn wir uns Sorgen machen, dass wir dann die Zinsen von morgen bezahlen, von Schulden, die womöglich gar nicht eintreten. Und so ähnlich ist es mit Misstrauen. Wir sind misstrauisch, wo es vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre. Und ich möchte dir Mut machen, dieses Misstrauen loszulassen, Vertrauen zu investieren und festzustellen, dass vieles von dem, was du befürchtet hast, gar nicht eintritt. Vielleicht erinnern wir uns auch nochmal an diese Geschichte, die er erzählt hat von diesem Mann, der in eine Frau verliebt war. Und die Frau, so hat er berichtet, war etwas unansehnlich, war in sich zusammengesunken und Ihr Vater hat sich schon Sorgen gemacht, dass ich vielleicht überhaupt keinen Mann finden würde. Diese Geschichte hat im Pazifik gespielt, auf Inseln, wo es üblich war, einen Brautpreis zu bezahlen in Form von Kühen. Und er hat dann erzählt, dass für eine gute Frau 5 bis 6 Kühe eben zu bezahlen waren. Und dieser Mann, der Vater dieser Frau, der hat gehofft, dass er vielleicht eine bekommen würde. Und dann kam dieser junge Mann, ein Kaufmann, der gut zu verhandeln wusste. Und anstatt diesen Vater runterzuhandeln, hat er ihm von Anfang an 8 Kühe geboten. Und die Leute haben sich dann sozusagen das Maul zerrissen, haben sich lustig gemacht über diesen Mann, der so viel, zu viel bezahlt hat für diesen Brautpreis. Und am Ende, wer diese Geschichte gehört hat, erinnert sich sicher noch daran, bekommt er Besuch von jemandem, der diese Frau nicht kennt. Und er spricht ihn auf diese Geschichte an. Und in diesem Moment kommt eine hübsche, junge, selbstbewusste Frau in den Raum und stellt ihm was auf den Tisch. Und als er fragt, wer das ist, sagt er, ja, das ist meine Frau. Und ich glaube, diese Geschichte, die zeigt uns so deutlich, wenn wir Vertrauen investieren, wenn wir Gutes investieren, wenn wir den Menschen positiv entgegentreten, dass dann gute Dinge hervorkommen können und dass Menschen das Potenzial entwickeln können, was Gott in sie auch reingelegt hat. So, ich möchte euch Mut machen, dieses Vertrauen aufzubringen, in diese Beziehungen zu investieren und dann auch festzustellen, dass die Beziehungen dadurch besser waren. Ich möchte nochmal auf diese Belohnung zurückkommen. Die Belohnung, die wir hier haben, ist, dass unsere Beziehungen besser waren. Dass die Beziehungen tiefer werden, dass wir entspannter miteinander umgehen können. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich das, um was es in diesem Vers ging, sondern es ging um ein Vertrauen darauf, dass Gott seine Zusagen einhalten wird. Und das ist die Belohnung, von dem hier eigentlich in diesem Text die Rede ist. Und ich lese das gerade noch einmal, Vers 36. Was er jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Hier geht es nicht so sehr um diese Tatsache, die wir erwarten, um diese Hütte, die da auf uns wartet, oder wenn du so willst, vielleicht auf dieses ewige Leben, was auf uns wartet, sondern hier geht es um Vertrauen zu einer Person. Und insofern hat diese Bibelübersetzung, die ich benutzt habe, eigentlich auch recht gehabt, indem sie hier das Gott eingefügt hat, diesen Bezug eingefügt hat, dass wir Vertrauen auf Gott haben. Im Urtext steht dieses Wort eigentlich nicht da, aber es ist natürlich genau das, was gemeint ist. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat. Wir vertrauen darauf, dass er dieses Versprechen erfüllen wird. Und wenn du diesen Text nun im griechischen Original lesen könntest, würde dir auffallen, dass das Wort Vertrauen, was sie zu Anfang hatten, ein anderes Wort ist als das Wort, was jetzt dann in den nächsten Versen auftaucht und was in manchen Übersetzungen jetzt eben mit Glaube übersetzt wird. Glauben kann man auch mit Vertrauen übersetzen. Nun, manche von uns kennen vielleicht die Sätze, die man so bei uns in der Gegend über Glauben hört. Bei uns zu Hause hieß es zum Beispiel immer, ich glaube, dass es von Fleisch eine gute Suppe gibt. Oder wir sagen, Glauben heißt nichts wissen. Oder ich glaube nur, was ich sehe. Und das, was da an Glauben, über den Glauben ausgesagt wird, hat wenig damit zu tun, was die Bibel unter Glauben versteht. Denn das, was die Bibel unter Glauben versteht, hat ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun. Hat damit zu tun, dass ich vertraue, dass es Gott gut mit mir meint. Und dass Gott seine Versprechen erfüllen wird. So, wenn es am Ende unseres Textes in Hebräer 11, Vers 1 heißt, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, dann ist es genau das, um was es hier geht. Wir glauben an Dinge, die wir nicht sehen können. Wir glauben daran, dass es einen Gott gibt, den wir nicht sehen können. Wenn Leute sagen, beweis mir, dass es Gott gibt, wir werden uns schwer tun. Wir können das nicht. Wir können Gott nicht beweisen. Wir können Gott nicht zeigen. Wir können kein Foto von ihm machen. Wir können Gott nicht greifbar machen in dem Sinn. Aber wir vertrauen darauf. Wir haben diese Zuversicht, diese feste Zuversicht, dass Gott sein Versprechen erfüllen wird. Dass das, was wir nicht sehen können, Realität ist, Realität wird, und dass das, was wir erhoffen, irgendwann mal sichtbar sein wird. Glaube ist eine feste Zuversicht, dass das, was wir nicht sehen können, Realität wird. Und der Schreiber dieses Briefes, der fordert uns dazu auf, geduldig zu sein. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn es um Glaube und um Geduld geht, aber mir fällt sofort Abraham ein. Abraham, der von Gott diese Verheißung bekommen hat, dass er einen Sohn haben würde. Und Gott hat sich Zeit gelassen. Ganz ehrlich, ich hätte vermutlich nicht so viel Geduld gehabt wie Abraham. Abraham hat gewartet und gewartet und die Verheißung hat sich nicht erfüllt. Der Vater des Glaubens ist zwischendurch sogar richtig ungeduldig geworden und er hat was anderes eingefädelt und hat sich mit seiner Magd eingelassen auf Betreiben seiner Frau. Ich möchte auf die Geschichte jetzt nicht großartig eingehen, aber diejenigen, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, die wissen, was das für große Probleme bis in die heutige Zeit verursacht. So selbst der Vater des Glaubens, wie Abraham auch bezeichnet wird, ist ungeduldig geworden und hat konnte nicht warten. Und wenn es in unserem Text heißt, nur noch eine kurze Zeit und dann wird er erscheinen. Nun, der Text ist, wir müssen es zugeben, 2000 Jahre alt. So, was ist mit dieser kurzen Zeit gemeint? Wenn der Schreiber dieses Briefes geschrieben hat, nur noch kurze Zeit und dann wird Jesus wiederkommen und es sind inzwischen 2000 Jahre, wir müssen feststellen, Gott hat manchmal eine andere Zeitrechnung als wir. Aber umso wichtiger ist es, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm nicht davonlaufen und dass wir nicht sagen, Gott, ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten, sondern dass wir geduldig warten und auf Gott vertrauen. Und wenn wir das tun, dann werden wir das erhalten, was er versprochen hat. So steht es in diesem Text. Vielleicht bekommst du nicht immer das, was du möchtest, aber du bekommst auf jeden Fall alles, was du brauchst. Das ist das, was Jesus uns versprochen hat. Ein Vers, der mich und meine Frau seit vielen Jahren, Jahrzehnten begleitet, ist Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Gott wird uns all das andere geben. Und damit meint Jesus nicht unbedingt Reichtum, er meint nicht unbedingt Erfolg und Karriere, aber was er meint, ist, dass für uns gesorgt ist, dass wir all das haben, was wir zum Leben brauchen. Und das ist das Versprechen Gottes. Wenn du dich um seine Sache kümmerst, dann wird Gott sich um deine Sache kümmern. So, wenn wir geduldig sind und darauf vertrauen, dass Gott sein Versprechen erfüllen wird, dann werden wir bekommen, was er versprochen hat. Und zum Vertrauen auf Gott, da gehört unbedingt auch dazu, dass wir wissen, dass Gott gut ist und dass er allwissend ist. Für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Lektion geworden, die ich in meinem Leben irgendwann mal gelernt habe. Ich weiß, dass ich viel in dieser Welt erkennen kann, dass ich viele Zusammenhänge sehen kann und trotzdem weiß ich, dass mein Horizont sehr begrenzt ist. Als ich angefangen habe zu studieren, manche von euch wissen das, ich habe Chemie studiert und am Anfang unseres Studiums, ich erinnere mich noch, da hat sich ein Professor vor uns hingestellt und hat gesagt, wenn Sie in 10 Jahren fertig sein werden mit Ihrem Studium, dann wird die Industrie bei Ihnen Schlange stehen und Sie werden ein hohes Gehalt bekommen. Und 10 Jahre später, man ahnt es schon, hatte sich die Situation vollkommen geändert. Von meinem ganzen Jahrgang haben die allerwenigsten überhaupt einen Job in der chemischen Industrie gefunden. Ein paar sind bei irgendwelchen Unternehmen untergekommen, manche im öffentlichen Sektor. Und am Ende des Tages bin ich Pastor geworden. Nicht die schlechteste Entscheidung, muss ich sagen, aber das hat mir so deutlich gesagt, wir können nicht lange vorausplanen. Wir wissen nicht alles, aber Gott weiß alles. Und deswegen habe ich irgendwann mal beschlossen, ich stelle mich jetzt nicht unbedingt dumm an, ich informiere mich, ich versuche die Entscheidungen richtig zu treffen, aber ich habe festgestellt, das Allerbeste, was ich tun kann, ist mich auf den Ratgeber zu verlassen, der eben nicht nur die nächsten Monate sehen kann, sondern der über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg alles im Blick hat. Wenn du Anfang des Jahres oder vielleicht Ende letzten Jahres mit irgendwelchen Leuten gesprochen hättest, was sie für die Zukunft erwarten, wer von diesen Leuten hätte dir gesagt, was heute Tatsache ist? So, wir merken einfach, wir haben gar nicht die Informationen, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Aber Gott hat diese Information und er macht uns das Angebot, dass er uns bei unseren Entscheidungen hilft. Und deswegen, ich habe mir angewöhnt, es so zu machen wie damals in der 6. Klasse im Sportunterricht. Unsere Sportlehrerin ist mit uns ins Freibad gegangen und wir haben alle möglichen Dinge gemacht, sind vom 1-Meter-Brett gesprungen und so. Und dann sagte sie, und jetzt fordere ich euch heraus und ich möchte, dass ihr vom 5-Meter-Brett springt. Hat uns dann auch noch ein Eis versprochen für die, die das schaffen. Und die meisten meiner Klassenkameraden sind dann auch runtergesprungen und ich weiß nicht, ob ich der Letzte war, aber jedenfalls ist einer der Letzten, stand ich da oben und ich habe runtergeschaut und habe mir gedacht, boah, das ist aber ganz schön hoch. Und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich da runter? Und ich habe eine Entscheidung getroffen und das hat mir in meinem Leben viel geholfen. Ich habe gesagt, alles, was ich machen muss, ist ein Schritt und der Rest geht von alleine. So, alles, was wir tun müssen, ist, den ersten Schritt zu tun, uns Gott anzuvertrauen. Und er wird sich um den Rest kümmern. Und wir werden immer wieder vom 5-Meter-Brett springen müssen, sozusagen. Wir müssen diese Entscheidung natürlich immer wieder neu treffen. Aber wenn du diese Grundsatzentscheidung getroffen hast in deinem Leben, dass Gott für dich sorgen soll, dann wird er das tun. So, Gott macht es gut. Das ist meine feste Überzeugung. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss. Gott hat Gutes mit uns vor. Und seine Pläne, die sind allemal besser als meine Träume. So, auch wenn meine Träume vielleicht nicht immer in Erfüllung gehen. Ich habe beschlossen, ich möchte mich an Gott anhängen, möchte seine Wege gehen und ich fahre damit seit vielen Jahren sehr, sehr gut. Ich möchte zum Schluss auf eine letzte Facette unseres Vertrauens zu sprechen kommen. Und das ist vielleicht sogar die wichtigste von allen. Und die steht auch in diesem Text drin und ich möchte uns das nochmal vorlesen. Vers 38 und 39. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Wörtlich übersetzt heißt eigentlich, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. So, was hat es mit diesem Glauben auf sich? Diejenigen, die mich schon kennen, die wissen, ich bin ein Verfechter des Grundsatzes, die Bibel legt sich selbst aus. So, was sagt die Bibel darüber, was es mit diesem Glauben auf sich hat, mit diesem Leben? Haben wir nicht alle Leben? Ich meine, jeder von uns lebt doch. Aber so wie Gott eine andere Zeitrechnung hat wie wir, so sehen wir auch, dass Gott das Ewige viel, viel wichtiger nimmt als wir. Für uns sind diese 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahre, die wir auf dieser Welt leben, total wichtig, weil das alles ist, was wir sehen. Aber Gott sieht viel mehr. Gott sieht die Ewigkeit. Und ihm ist es sehr, sehr wichtig, was mit deiner Ewigkeit sein wird und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. So, weil Gott eine ganz andere Zeitrechnung hat, weil Gott eine ganz andere Perspektive hat, deswegen geht Gott auch damit mit unserem Leben ganz, ganz anders um. Und er möchte, dass wir Leben hier auf dieser Erde im Überfluss haben. Ich habe das vorher schon zitiert, Johannes Kapitel 10. Aber er möchte uns ein Leben geben, was nicht nur hier auf dieser Erde gut ist, sondern was darüber hinaus, über den Tod hinaus, Leben in alle Ewigkeit ist und dort auch nicht aufhört. Aber wir haben ein Problem. Wir können dieses Leben nicht haben, weil wir von Gott getrennt sind durch die Sünde, durch das, was wir falsch gemacht haben, durch unseren Eigensinn. Und ich habe in meinem Leben bisher eigentlich nur einen einzigen Menschen getroffen, der mir ins Gesicht gesagt hat, er hat noch nie gesündigt. Aber ich glaube, die meisten von uns wissen, dass wir nicht perfekt sind. Die meisten von uns wissen doch, dass wir, wenn Gott wirklich diesen Maßstab an uns anlegt, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Und deswegen müssen wir eingestehen, wir sind von Gott getrennt. Wir haben dieses Leben, was Gott uns geben möchte, eigentlich nicht. Paulus schreibt im Römerbrief, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit verloren haben, die Gott ihnen zugedacht hat. Und wenn Paulus alle schreibt, dann meint er alle. Und da gehören wir auch dazu. Aber Gott überwindet dieses Problem durch Jesus. Wir kommen gerade von Karfreitag her. Wir kommen daher, dass wir gefeiert haben, dass Gott bereit war, sein Wertvollstes zu geben für uns. Sünde trennt uns von Gott, aber Gott war bereit, diese Schuld zu bezahlen. Und jetzt ist die Frage, glaubst du Gott? Glaubst du ihm, was er über diese Tatsache sagt? Glaubst du, dass du es nicht alleine schaffst? Glaubst du, dass Gott weiß, wo du stehst und dass es ihm nichts ausmacht? Glaubst du, dass du weder versuchen kannst, noch versuchen musst, bei Gott irgendwie Eindruck zu schinden? Ich finde, eines der entspannendsten Dinge, die ich über den christlichen Glauben gelernt habe, ist, dass wir Gott nicht beeindrucken müssen. Wir müssen nicht uns bei Gott irgendwie einschmeicheln. Gott ist bereit, unsere Schuld zu vergeben durch das Opfer Jesu. Glaubst du, dass er für dich bezahlt hat? Wir müssen nicht bezahlen. Wir müssen unsere Schuld nicht abarbeiten. Wir müssen nicht besser werden. Jesus hat für uns bezahlt. Und deswegen dürfen wir ewiges Leben haben. Glaubst du das? Das ist die Frage, die Jesus am Grab des Lazarus, diesen beiden Schwestern von Lazarus stellt, die traurig waren, dass Lazarus gestorben ist. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und am Ende, und das ist mir wichtig, wenn ich bei Beerdigungen zum Beispiel diesen Satz aus der Bibel zitiere, dann lese ich immer diesen letzten Satz mit und der ist wichtig. Glaubst du das? Das Entscheidende ist nicht, ob das so ist, sondern das Entscheidende ist, ob wir daran glauben, ob wir es für uns angenommen haben. Und deswegen möchte ich dir Mut machen. Jesus hat so viel uns über den Vater erzählt. Und eines der wichtigsten Dinge ist, dass wir im Johannesevangelium lesen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dann feiere die heute. Danke Gott dafür, dass es funktioniert hat und dass du mit ihm unterwegs bist, dass du ewiges Leben hast. Aber wenn du es noch nicht getan hast, dann ist jetzt die Zeit, das nachzuholen. Dann ist jetzt die Möglichkeit für dich, diese Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dich einladen, wir werden gleich miteinander beten. Wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mitsprechen und diese Beziehung mit Gott anfangen. Lass uns miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du die Möglichkeit geschaffen hast, dass wir zu dir kommen können. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Schritt auf uns zugegangen bist, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast und dass er den Weg freigemacht hat zu dir, dass er uns ewiges Leben schenken möchte. Und ich danke dir, Herr, dass ich auch heute Morgen wissen darf, dass du für meine Schuld bezahlt hast. Danke, dass meine Schuld vergeben ist. Danke, dass ich nicht dafür bezahlen muss, sondern dass du dafür bezahlt hast. Ich möchte dich um Vergebung bitten, Herr, für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Und ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich möchte, dass du mein Herr bist und dass du bestimmen darfst. Und ich danke dir, Herr, dass ich wissen darf, dass meine Schuld vergeben ist und dass ich ewiges Leben habe in Jesus. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, entweder jetzt gerade oder schon länger, dann würde ich mich freuen, wenn wir in Kontakt zueinander kommen. Du kannst entweder warten, bis wir uns wieder treffen können, kannst bei uns in der Gemeinde vorbeikommen, du kannst uns per E-Mail kontaktieren, du kannst uns anrufen. Unten wirst du den Link finden zu unserer Internetseite www.ecclesialaupheim.de und dort findest du die ganzen Kontaktmöglichkeiten. Würde uns freuen, von dir zu hören. Vielleicht bist du auch schon länger gläubig und du möchtest einfach mal so einen Knopf dran machen. Wir werden, sobald es wieder möglich ist, auch eine Taufe haben. Die Taufe ist der äußere, das äußere Zeichen dessen, was vielleicht jetzt gerade im Unsichtbaren geschehen ist. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du mit Jesus unterwegs bist und du noch nicht getauft bist, dann nimm einfach Kontakt mit uns auf. Wir würden uns freuen, dir auch in diesem Schritt einfach weiterzuhelfen. Und ansonsten Schön, dass du dabei warst. Und wir werden jetzt gleich noch ein Lied miteinander singen. Martin wird uns zum Schluss noch ein paar Dinge sagen, wird uns auch noch segnen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen können, wenigstens virtuell. Und bis dahin, bleib gesegnet, lass dein Licht leuchten und geh mit dem Herrn.